Wir lesen in der Apostelgeschichte, dass ein wirklich gottesfürchtiger Mann, er begehrt Gott und sucht nach Gott und der heißt Cornelius. Und so kommt Petrus zu ihm und so heißt es in Apostelgeschichte 10, 44. Während Petrus noch diese Worte redete, er redete über Jesus, über das Evangelium, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Und ein paar Verse weiter heißt es, kann auch jemand diesen das Wasser verwehren, dass sie nicht getauft werden sollten, die den Heiligen Geist empfangen haben, gleich wie wir? Also die stellen sich diese Frage. Und dann ist die Antwort, und er befahl, dass sie getauft würden im Namen des Herrn. Menschen, die so einen tiefen Wunsch haben, Gott nahe zu sein, wird ihnen ermöglicht, den Heiligen Geist ein Geschenk Gottes zu bekommen. Jetzt bitte das nächste Bild. Weil ich heute tatsächlich nur wenig Zeit habe, werden wir das nur ganz kurz durchgehen und der Haupttext kommt gleich. Wir müssen ein bisschen Geduld haben. Wenn ihr euch bekehrt habt und manch ein Christ euch erzählt habt, ja, wie bist du denn zum Glauben gekommen, werdet ihr so unterschiedliche Schritte, Elemente sehen, die irgendwie indirekt, vielleicht auch manchmal im Unterbewusstsein, die so abgelaufen sind, wie sie hier dargestellt sind. Es wirkt kompliziert. Und ich selber, ich mag keine komplizierten Prediger. Ich mag es auch nicht, wenn man sagt, ja, wie wird man ein Kind Gottes? Und dann sind da 7 Punkte. Und der andere sagt, aber Viktor, bei mir war das doch ganz anders. Ich habe gemerkt, Gott spricht mich an. Und dann habe ich ein Gebet gesprochen. Und ich weiß, ab dem Augenblick bin ich ein Kind Gottes. Und ich sage Ja und Amen dazu. Das ist genau so einfach, wenn man sich vor Gott demütigt, zu Gott kommt und sagt, Herr, du bist Gott. Ich erkenne an, dass ich ein Sünder bin. Ich brauche dich in meinem Leben und jetzt bitte ich dich, dass du mir meine Schuld vergibst und dass du mein Leben steuerst. Und ich gebe in diesem Augenblick, gebe ich dir mein Leben und bitte, dass du der Kapitän meines Lebens bist, dass ab heute du entscheidest, mein Leben zu regieren. So bin ich ein Kind Gottes geworden. Und ich sage, ja, so macht man es. Aber um das genauer zu verstehen, was läuft denn da eigentlich ab? Wie funktioniert das? Wie hat Gott sich das gedacht? Möchte ich das doch ein bisschen präziser darstellen anhand von unterschiedlichen Bibelstellen. Ganz oft, dass der Glaube überhaupt entsteht, kommt man mit der Wahrheit in Berührung. Gottes Wort. Man bekommt die Erkenntnis, wer Gott ist. Du kommst nicht einfach so zu Gott. Du musst ja erstmal von Gott erfahren, dass er überhaupt da ist. Das geschieht sehr oft über andere Christen, durch Gemeinschaften, durch Gottesdienste, wie wir sie hier erleben. Man bekommt Erkenntnis durch Gottes Wort und man merkt und spürt es selbst, das ist die Wahrheit, die absolute Wahrheit. Dann wächst der Glaube in dir an dieses Wort, an Jesus Christus. Und irgendwann merkst du und wirst überführt von Gottes Wort, ich muss Buße tun. Ich werde gleich noch genauer erklären, was Buße ist. Man merkt, ja, Gott, du hast recht. Vor dir bin ich schuldig. Ich brauche dich in meinem Leben und ich erkenne an, dass du mir die Sünden vergeben kannst. Und ich komme mit meinen Sünden zu dir und bitte dich um Vergebung. Das ist Buße. Dann findet eine Lebensübergabe statt, wo man sagt, Herr, bis jetzt habe ich ohne dich gelebt und eindeutig ist das so. Ich habe ohne dich gelebt, ich habe für mich gelebt, ich bin der Kapitän meines Lebens gewesen, aber ab heute soll mein Leben anders werden und ich bitte dich, komm in mein Leben. Und dann geschieht etwas, was wir nicht steuern können. Dann schickt Gott den Heiligen Geist, ähnlich wie bei Cornelius, wie wir es gerade gelesen haben, dass der Heilige Geist als Gottes Gabe in dein Leben kommt und so wirst du ein Kind Gottes. Das wiederum verändert dich komplett. Sobald der Heilige Geist in deinem Leben präsent ist, passiert etwas mit dir. Du bleibst noch der Alte, mit den alten Schwächen. Du hast noch deine Charakterzüge. Du hast noch deine charakterlichen Defizite, ohne Frage. Aber, und das ist jetzt wichtig, Kinder, wie mit den Bildern vorher, der Heilige Geist ist in deinem Leben. Und das verändert alles. Der Heilige Geist umhüllt deine ganzen Lebensinhalte. Jesus Christus steht im Zentrum und Jesus wird immer groß gemacht vom Heiligen Geist, immer. Das Ziel ist nicht mehr Urlaub, das Ziel sind nicht mehr meine Hobbys. Ich habe keine Hobbys, nicht wirklich. Doch, ich glaube schon. Ich gehe gern essen. Aber worum es wirklich geht in meinem Leben, ist nicht das Essen. Versteht ihr? Das ist dieser große Unterschied. Der Heilige Geist setzt den Fokus immer auf die Beziehung und die Gemeinschaft mit Gott. Man fragt sich, was stimmt mit den Christen, nicht? Wieso treffen sie sich Tag und Nacht und dauernd sind die in der Kirche und warum ist die Kirche so unfassbar wichtig? Ja, es zieht uns hier zusammen, es zieht uns immer wieder in die Gemeinschaft Gottes, in die Nähe Gottes. Dann passiert etwas. Wir können nicht anders. Christen können nicht anders als ein Bekenntnis für Gott abgeben. Ihr werdet Zeugen sein, sagt Jesus. Sobald ihr Kinder Gottes werdet, seid ihr Zeugnis für Gott. Ihr seid Licht, manchmal ein besseres, manchmal ein schlechteres, ohne Frage. Und so beginnt ein neues Leben mit Christus. Jetzt bitte ich euch, das nächste Bild anzuzeigen. Dankeschön. Und jetzt komme ich zu dem Haupttext und das ist jetzt sehr, sehr wichtig. Wichtig sind nicht die Grafiken und die Bilder, sondern das, was jetzt kommt und was gelesen wird. Und es wäre richtig schön, wenn ihr aufsteht und wenn wir diesen Bibeltext stehend einmal zuhören, wenn wir es gemeinsam einmal lesen. Apostelgeschichte 2, 37 bis 47. Die Entstehung der Gemeinde. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Und noch mit vielen anderen Worten gab er Zeugnis und ermahnte und sprach, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Es kam aber Furcht über alle Seelen und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Alle Gläubigen waren aber beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten sie unter alle, je nachdem einer bedürftig war. Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und in Einfalt des Herzens. Sie lobten Gott und waren angesehen bei dem Volk. Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Ihr dürft euch gerne setzen. Ich merke immer wieder, wie unfassbar wichtig mir das Wort Gottes ist. Und es ist wirklich das, was zählt. Bei jeder Predigt hört genau hin, was sagt Gott eigentlich zu dem Thema. Wie entstand die erste Gemeinde? Was hat Gott da gemacht? Jesus Christus kommt auf die Erde, er lebt hier mit seinen Jüngern, tut Wunder, er stirbt am Kreuz auf Golgatha, für die Sünden der ganzen Welt mit der einen Mission, wie schaffe ich es, dass Menschen Vergebung der Sünden bekommen und dass Menschen die Möglichkeit haben, wieder in einem hergestellten Verhältnis zu meinem Vater, zu Gott sein können. Wie schaffe ich dieses Verhältnis wieder her? Wie stelle ich es wieder her? Und dann merken wir, darum geht es, Jesus. Wie schaffe ich es, dich als Sünder zu einem Kind Gottes zu machen? Und darum geht es. Und wir merken hier, dass die Menge die Predigt von Petrus hören und Petrus sagt, ihr habt ihn gekreuzigt, ihr habt Jesus getötet. Und denen wird klar, haben wir gemacht. Das ist wirklich wahr. Wir haben Jesus getötet. Und sie sagen, was sollen wir machen? Was sollen wir machen? Er ist tot. Danach haben sie es mitbekommen, ist er wieder auferstanden von den Toten und dann ist er zum Himmel gefahren. Aber was jetzt? Und somit beginnt eine komplett neue Epoche, eine Epoche, die Gott eingeführt hat und wir können sehr gut sehen, was dann passiert. Und hier kommen wir zum Thema Bekehrung. Buße und Taufe. Ganz oft sprechen wir in der Gemeinde über Bekehrung. Und Bekehrung bedeutet eine Umkehr zu Gott. Wenn vorher Gott keine Rolle in deinem Leben gespielt haben, ist das bei der Bekehrung so, dass du sagst, ich kehre mich um zu Gott. Ich mache eine 180-Grad-Wende und wende mich komplett Gott zu. Und bitte Gott, mein Leben zu füllen und jetzt das Leben wirklich mit Gott zu leben. Das ist der tiefe Wunsch bei einer Bekehrung. Eine Bekehrung hat immer Folgen. Es ist nicht so eine Momentaufnahme, oh ja, ja Gott, jetzt bist du präsent, heute bist du mir wichtig, ach, morgen schon nicht mehr, ist vergessen. Das ist keine Bekehrung. Das ist ein kurzzeitiges Interesse. Eine Bekehrung ist wirklich eine Umkehr, ein tiefes Verlangen, Gott zu gefallen. Und die Taufe ist ein Zeichen dieses Ereignisses, der Bekehrung. Ein sündiger Mensch hat das Problem, dass Schuld von Gott trennt. Und bei einer Bekehrung ist es so, dass man sich zu Gott wendet und diese Schuld zu Jesus bringt und Jesus bittet, diese Schuld zu vergeben. Und so lesen wir hier bei der ersten Gemeinde, dass sie zur Vergebung der Sünden getauft werden sollen. Jetzt müsste ich ganz kurz über Sünde sprechen. Sünde ist wortwörtlich Zielverfehlung und bedeutet, ihr kennt sehr nette Menschen vermutlich, die keine Christen sind, aber richtig gut sind, richtig edle Menschen. Kenne ich auch. Ich mag die Menschen so sehr. Ich habe großen Respekt vor diesen Menschen. Aber laut Gottes Perspektive, wenn sie nicht für Gott leben und nur für sich leben, schon alleine das ist eine ganz große Schuld vor Gott. Das ist Zielverfehlung. Sie bestimmen nicht den Zweck, für den der Schöpfer sie gemacht hat. Und da reden wir noch nicht mal von den bösen Taten, die sowieso in unserem Leben hineinkommen. Neid, Eifersucht, Zorn, was auch immer, was zu uns gehört, was wir alle irgendwie nicht wollen, aber was wirklich zerstörerisch ist. Davon habe ich dann noch nicht mal geredet. Sobald wir nicht im Sinne Gottes handeln und leben, verfehlen wir das Ziel. Das ist ein Problem. Das ist ein großes Problem. Buße bedeutet Metanoia im Griechischen und bedeutet Umsinnen, eine Herzensumkehr, eine Gesinnungsänderung Gott gegenüber. Vor kurzem haben wir aus Römer 12 eine Predigt gehört, wo es hieß, gebt euch Gott völlig hin, eure Leiber. Das ist wirklich Sinnesveränderung. Ich fange an zu sagen, Gott, ab heute, wo ich meine Sünden bekannt habe, ab heute stelle ich dir meinen Körper, meine Finanzen, mein Leben komplett zur Verfügung. Ich gehöre dir. Ich gehöre mir nicht mehr. Ab heute gehöre ich dir. Was sagst du? Das ist wirklich aufrichtige Buße und aufrichtige Herzensumkehr. In Apostelgeschichte 3,19 ist diese Aufforderung, die wir gelesen haben, so tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen. Das hatten wir nicht gelesen, aber steht in Apostelgeschichte 3,19. Kommen wir zum zweiten Punkt. Warum diese Wiedergeburt? Warum der Heilige Geist? Das ist so kompliziert. Und vielleicht erinnert ihr euch an ein Gespräch, wenn ihr bibelkundig seid, dass Nikodemus, ein Gelehrter, zu Jesus kommt und sagt, wie komme ich eigentlich in das Himmelreich? Wie schaffe ich es, in den Himmel zu kommen? Und die Antwort von Jesus ist ganz klar, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, du musst vom Neuen geboren werden, sonst kannst du das Reich Gottes nicht sehen. Es muss etwas Neues in dir geschehen. Und an einer anderen Stelle heißt es, dass Gott uns zu einer neuen Kreatur gemacht hat. Und das versuche ich hier schon die ganze Zeit zu vermitteln. Was ist denn neu geworden? Was wirklich neu geworden ist, ist die Präsenz des Heiligen Geistes, der in deinem Leben wirkt, wenn du ein Kind Gottes bist. Das ist das Neue. Und das schafft auch tägliche Veränderungen. Und dann reden wir über Heiligung und so weiter. Es muss etwas Geistliches geboren werden, damit du in den Himmel kommst, damit du ein Gotteskind bist. Sonst funktioniert das nicht. Und, das ist entscheidend, das ist Gabe und Güte Gottes. Das kannst du nicht erzwingen. Genauso wenig, wie ihr erzwingen könnt, mein Kind zu werden oder zu unserer Familie zu gehören. Könnt ihr nicht. Dafür braucht ihr meine Zustimmung, unsere Zustimmung. Und ihr könnt euch nicht einfach so in unser Leben drängen. Wir können uns nicht von uns aus als Menschen einfach so in Gottes Familie hineindrängen. Das geht nicht. Wisst ihr nicht, dass es Gottes Güte ist, die euch zu Buße leitet, heißt es? Gottes Gabe ist es. Es ist ein Geschenk. Darum ist die Wiedergeburt so wichtig. In Johannes 1, Vers 12 und 13 heißt es, alle aber, die ihn, also Jesus, aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Wer Jesus annimmt, wird Kind Gottes. Das passt auch sehr gut heute zum Abendmahlgottesdienst. Du kannst Gott, wenn du ein Kind Gottes bist, nachher so sehr danken dafür. Danke, Jesus, dass ich dich annehmen durfte. So wird man ein Kind Gottes. Es heißt in 2. Korinther 5, 17 bis 18, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Wir lesen hier zum nächsten Punkt, warum sind die eigentlich dauernd und beständig in der Lehre? Warum kommen die permanent in den Häusern zusammen oder im Tempel zusammen und beschäftigen sich dauernd mit der Bibel? Warum steht die Bibel so krass im Fokus eines Christen? Das ist ganz einfach zu beantworten. Das ist der Fahrplan Gottes, das ist die Gebrauchsanweisung. Ich habe mir letztens ein neues Gerät angeschafft. Kein Mensch liest sich die Gebrauchsanweisung durch. Das bedeutet, du machst das Gerät an und musst erstmal zusehen, dass du dich da durchs Menü tickerst und da kommt eine Erkenntnis nach der anderen. Ich hatte keine Lust, die Gebrauchsanweisung durchzulesen. Macht fast jeder so. Aber wenn du wirklich wissen willst, Gott, wie hast du dir mein Leben vorgestellt? Was ist dir wirklich wichtig? Fängst du an, seine Gebrauchsanweisung zu lesen. Und das ist die Bibel. Hier ist Gottes Will offenbart und deshalb sind Christen so unfassbar interessiert an dem Wort Gottes. Gott spricht durch sein Wort. Wir lesen das Wort Gottes und es macht was mit uns. Der Heilige Geist wirkt und wir werden ermutigt und gestärkt und wir wissen, wie genau ist das passiert. Das ist schwer zu erklären, aber wir haben uns mit der Bibel beschäftigt und der Heilige Geist war wirksam, das war's. Und danach bin ich ermutigt und auf einmal habe ich Wegweisung und auf einmal habe ich Frieden in meinem Herzen und bekomme Ruhe in mein Herz hinein. Was ist passiert? Ich war mit Gottes Wort im Kontakt. Ich habe auf Gottes Stimme gehört, er hat dadurch gesprochen, es hat mir Wegweisung gegeben. Und wenn ich dann darauf höre, entsteht Segen. Und deswegen kommen Christen dauernd zusammen. Und so heißt es in Psalm 119, 105, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Weg. Es beschreibt es sehr gut. Es ist wie die Taschenlampe im Dunkeln. Das Wort Gottes leuchtet uns den Weg, den wir gehen sollen. Weiter heißt es in Römer 10, 17 über dem Wort Gottes, demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Wenn du schwach geworden bist im Glauben und du sagst, ja, ich habe mich irgendwann mal bekehrt, aber ich muss ehrlich zugeben, irgendwie ist das abgeflacht. Mein Glaube ist schwach geworden, rate ich dir dringend, unter dem Wort Gottes zu kommen. Mach alle Medien aus, alles, was dich stört und fang an, Gottes Wort zu hören. Der Glaube kommt aus der Predigt, aus der Verkündigung. Deswegen singen wir immer wieder geistliche Lieder und lesen die Schriften. Daraus entsteht Glaube. Du hast wenig Glauben? Fang an, Gottes Wort zu lesen. Und Glaube, das ist die absolute Wahrheit. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Punkt 4. Was hat das eigentlich mit der dauernden Gemeinschaft mit sich? Die Christen, die treffen sich dauernd, nicht nur in der Kirche, die treffen sich auch privat dauernd, haben sich ziemlich gern, Essensgemeinschaft etc. etc. Warum ist das so wichtig? Gemeinschaft bedeutet, in der Beziehung zu stehen. Die Gemeinde ist Familie Gottes. Dieses Werk in Apostelgeschichte, was wir gelesen haben, ist Gottes Werk. Das Abendmahl, was die Christen andauernd halten, so wie wir heute, ist ein Sakrament oder eine Handlung, die Gott oder Jesus selbst eingesetzt hat. Er hat gesagt, brecht das Brot, nehmt vom Wein, das tut zu meinem Gedächtnis. Das ist wirklich eine Aufgabe für die Kinder Gottes, es immer wieder zu tun, damit wir uns mit Christus identifizieren, zum einen. Wir sind eins gemacht mit Christus und zum anderen, dass wir niemals vergessen, und das ist jetzt wirklich wichtig, dass wir niemals vergessen, wie sind wir denn Kinder Gottes geworden? durch Jesus, indem er für uns gestorben ist, indem er für uns den Tod besiegt hat. Nur so war es möglich. Gemeinschaften sind wichtig und bedeutend. Warum, Punkt 5, ist die Gemeindezugehörigkeit wichtig? Und ich habe auch gute Freunde und Menschen, die ich wirklich sehr mag, die uns dauernd besuchen, andauernd besuchen, aber tatsächlich keine Gemeindezugehörigkeit haben. Was stimmt denn da nicht? Warum denn nicht? Ich möchte da gar nicht persönlich werden oder verletzend werden, aber ich möchte hier doch die Schrift genauso zitieren, wie es ist. Gott hat sich Gemeindezugehörigkeit gedacht. Wenn du in keiner Gemeindezugehörigkeit stehst, stimmt etwas nicht. Da möchte ich gar nicht irgendwie anklagend werden, weil ich euch viel zu gern habe. Es stimmt was nicht. Hier heißt es, Gott fügte der Gemeinde hinzu. Wohin hat er dich hinzugefügt? Das gilt durchzuarbeiten. Da muss man beten, da muss man dann arbeiten und muss sich die Fragen stellen, Gott, wo hast du mich hinzugefügt? Denn durch die Gemeinde entstehen große Segnungen. Gott hat sich die Gemeinschaft gedacht, das hält uns am Leben. Es ist ähnlich wie Johnny hatte das letztens im Taufunterricht gesagt, mit dem Holzscheit im Kamin. Nimmst du einen Scheit raus, es verliert sofort Feuer und Wärme. Und genau das passiert mit dir, wenn du nicht zur Gemeinde gehörst. Da stimmt was nicht. Ich kenne auch Leute, die sagen, die Gemeinde brauche ich nicht. Ich bin ein Christ, ich bin echt gottesfürchtig, ich brauche die Gemeinde nicht. Das ist definitiv nicht zu Gott gewollt. Und in dem Augenblick lebst du nicht im Willen Gottes. Das steht fest. Es gibt sehr wohl Phasen, das ist mir bewusst, wo man kurzzeitig nicht zu einer Gemeinde gehört, aus welchen Gründen auch immer. Aber ein Dauerzustand darf das nicht sein. Das ist Fakt. Was stimmt mit den Christen nicht? Weil, wo sie das erlebt haben, steht es, und hier wird so ein Wort gebraucht, das finde ich persönlich sehr schön, mit Frohlocken waren sie zusammen. Frohlocken, kennt ihr das, wenn Kinder frohlockend unterwegs sind? Sie sind so voller Freude und du denkst dir so, jetzt erwachsene Leute, sie kommen jetzt dauernd zusammen und frohlockend, sie sind einfach glücklich und fröhlich. Was ist denn mit diesen Christen? Warum sind sie denn so fröhlich? Die Antwort ist ganz einfach, sie sind mit Jesus unterwegs. Wer mit Jesus unterwegs ist und Jesus wirklich nahe ist, der kann gar nicht anders. Ich weiß, dass das Leben viele Probleme birgt. Wir sind nicht von einem Glückslevel zum anderen unterwegs, aber es gibt eine Grundfreude, die immer da ist. Und das ist diese Geborgenheit in Christus zu haben. Wir waren gestern klettern und beim Klettern in Bielefeld war wirklich wunderschön, ein tolles Erlebnis, gibt es so ein Sicherungsseil. Und sobald du in den Parcours reingehst, hält dich dieses Seil einfach immer. Wenn du abschmierst, egal was, du hast diese Leine. Die Leine wird eigentlich, wenn du gut kletterst, nie betätigt. Du könntest ja theoretisch, bei mir jetzt nicht, ich habe die schwarze Piste gemacht, ich habe die Leine gebraucht. Theoretisch brauchst du die Leine nicht, aber sie ist immer da. Das Sicherungsseil Gottes, es ist immer da. Und dieses Wissen, Jesus hält mich zu jeder Zeit, macht mich glücklich. Es gibt in mir eine Festigkeit, eine Zuversicht, wo ich sage, ja, Jesus, danke. Es kann nichts passieren, was mich wirklich erschüttert. Ich werde traurig sein vielleicht. Ich werde unglücklich sein, was auch immer, bei welchem Unglück. Aber ich weiß, du bist da. Du hältst mich. Deswegen sind Christen glücklich. Jesus sagt in Matthäus 11, 28, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Das erlebt ein Kind Gottes permanent. Er kommt zu Jesus, mit welcher Last auch immer, mit welcher Not auch immer, und merkt, Jesus hilft mir. Er erquickt meine Seele und das macht mich glücklich. Ich hoffe, ihr könnt dem zustimmen. Warum ist das Gotteslob so wichtig? Warum singen wir dauernd in den Gemeinden und unsere Dirigenten und Sänger, das ist ja genau ihr Thema, die könnten, da geht deren Herz auf, weil Gotteslob wichtig ist. Dankbarkeit und Gottesverherrlichung, oder Gottes Herrlichkeit führt uns immer zur Anbetung. Wenn ich Berührungspunkte mit Jesus habe und er mich glücklich macht, bringt es mich immer dahin, dass ich sage, danke, ich schätze das so sehr, dass du in meinem Leben bist. Ich bin so glücklich darüber. Es bringt uns immer zur Anbetung. Der David sagt im Psalm 103, 1-5, lobe den Herrn meine Seele und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und dann zählt er auf, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen. der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit und so weiter. Ich hoffe, dass ihr das erlebt. Dann wird es euch immer wieder in die Anbetung bringen. Immer wieder in den Lob Gottes bringen, sodass Lob Gottes kein Problem für euch ist, sondern eher sehr schön ist. Wir lesen in Offenbarung, wie Gott angebetet wird und wir stellen fest, Gottes Lob ist für Gott nichts Neues. Das kennt er vom Ursprung her, weil Gott einfach herrlich ist. Der wird auch immer herrlich bleiben und er wird auch immer angebetet werden und es wird immer ein Lob und ein Lobgesang für Gott geben. Das wird immer so sein. Ich möchte nochmal zur Einfachheit der Bekehrung kommen, bitte das letzte Bild nochmal einzuzeigen. Damit keiner hier verwirrt wird und so weiter, dann werdet ihr sagen, ja, aber Viktor, pass auf, da gibt es diese Stelle, das ist so ein Gebet von so einem Pharisäer und da ist auch noch so ein Mann, der einfach betet und er findet Vergebung. Ist das wirklich so einfach? Ja, ich stimme dem zu, ihr könnt alle Punkte, sie waren vielleicht hilfreich, hoffe ich, zur Verbesserung des Verständnisses, aber dieses Gotteskindschaft zu bekommen, ist unfassbar simpel und die Bibel stellt das auch dar. So heißt es in Lukas 23, 39 bis 43. Lukas 18, 13 bis 14. Und der Zöllner stand von Ferne, wagte nicht einmal seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug an seine Brust und sprach, O Gott, sei mir Sünder gnädig. Und dann sagt Jesus, ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus hinab, im Gegensatz zu jenem. Er wurde gerechtfertigt durch aufrichtige Buße. Ich bin ein Sünder, ich brauche Vergebung, vergib mir. Du kannst mir vergeben, du hast die Macht. Gott, vergib mir. Er wurde gerechtfertigt. Was ist mit dem Übeltäter, der mit Jesus am Kreuz hängt? Ich mag die Stelle sehr gerne. Er hat sich weder taufen lassen, noch sämtliche andere Dinge lesen wir von ihm nicht. Er ist kurz danach gestorben, nach diesem Gespräch. Und wir lesen, wie einfach Gott es gemacht hat, ein Kind Gottes zu werden. Jetzt hängt er da, einer lästert Jesus und dann gibt es diesen Dialog. Einer der gehängten Übeltäter aber lästerten ihn und sprachen, bist du der Christus, so rette dich selbst und uns. Der andere aber antwortete, tadelte ihn und sprach, fürchtest auch du Gott nicht, da du doch in dem gleichen Gericht bist? Und jetzt kommt diese Erkenntnis. Und wir gerechterweise, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind, dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach zu Jesus, und diesen Dialog, das können wir uns kaum vorstellen, jetzt hängen die da gemeinsam voller Blut, voller Schmerzen, voller Pein. Und dann findet dieses Gespräch am Kreuz da auf Golgatha statt. Und dann sagt er nur so nebenbei zu Jesus, ja, wir haben es verdient. Und dann sagt er, Herr, gedenke an mich, wenn du in deine Königsherrschaft kommst. Vergiss mich nicht. Ich sterbe hier. Und Jesus sieht diesen echten Glauben und sagt, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Heute noch. Keine Taufe, nichts Kompliziertes, ein einfaches Gespräch mit Jesus. Ein einfaches Gespräch mit Jesus bringt dich in die Gottesfamilie. Wenn es ehrlich ist und wenn es wirklich eine Lebensübergabe ist und wenn es echt ist. Und das passiert. Es passiert eine Umkehr, ein Umdenken. Und dieser Prozess findet eigentlich dauernd statt. Man könnte das auch tauschen. Es passiert Buße und eine wirkliche, ehrliche Lebensübergabe an Gott. Und so wird man ein Kind Gottes. Ihr dürft es gerne wieder ausmachen. Wisst ihr, Hans-Peter Reuer sagt ein Zitat und somit komme ich zum Ende der Predigt. Ein Christ hat nichts Besonderes an sich. Ein Christ hat etwas Besonderes in sich, den Heiligen Geist. Das möchte ich unterstreichen. Das ist Gottes Gabe. Möge Gott dein Leben segnen, möge diese Predigt zum Segen für euch sein. Und ich hoffe, es ist nochmal klar geworden, wie einfach und welche Dinge so im Background passieren, wenn man sich wirklich bekehrt und Gott sein Leben anvertraut. Dann findet wirklich Gotteskindschaft statt und genau dafür ist Jesus gekommen. Damit du ein Kind Gottes wirst und damit du gerettet wirst. Amen.